Wir machen jetzt was, was ich gesehen habe heute Morgen vom Heiligen Geist. Mach mich mal ein bisschen leise. Ich glaube, es ist ein bisschen zu laut, oder? Oder kommt es nur mir so vor? Ist heute Morgen jemand da, wo du sagst, wow, ich habe Riesenproblem oder mehrere Probleme in meinem Leben, die sind richtig groß. Ich brauche da einen Durchbruch, ich brauche da ein Wunder, ich brauche da ein Eingreifen Gottes. Gibt es da jemand? 1, 2, 3, 4, 5. Steht ihr mal auf. Bleibt mal stehen. Theresia ist sehr prophetisch. War schneller als ich. Aber ihr drumherum, ihr streckt jetzt mal eure Hände zu denen, beziehungsweise geht mal hin und legt eure Hände auf. Steht mit auf, komm. Wir beten jetzt. Okay? Sucht euch, sind genug da. Wir sind eine Glaubensgemeinde, stimmt das? Und wisst ihr, was ihr jetzt macht, die ihr aufgestanden seid, mit den Sorgen, Problemen, Nöten, was auch immer? Ihr streckt eure Hände jetzt zum Himmel. Und wir tun das wirklich als ein Zeichen, dass wir aufgeben. Wir strecken unsere Hände zum Himmel und sagen, Papa, ich gebe auf. Ich gebe total auf, weil ich nicht mehr weiter weiß. Weil ich nicht mehr weiß, wie ich das verändert bekomme, wie ich da einen Durchbruch schaffe. Papa, ich gebe auf und ich gebe dir die Erlaubnis. Und ihr drumherum, ihr betet mit mir mit. Ich gebe dir die Erlaubnis, Papa, die Lösung zu bringen, den Durchbruch zu bringen. Auch wenn das jemand auf der CD hört, mach dasselbe zu Hause. Steh auf, streck deine Hände zum Himmel. Und sag, danke, Papa, dass ich dir alles abgeben darf. Vater, wir machen uns eins als Gemeinde. Wir kommen vor deinen Thron. Vater, wir zerbrechen jede Macht Satans. Wir zerbrechen jedes Wirken Satans, jedes Ritual, jede Macht, jedes Blutopfer. Zerbrechen wir jetzt, heute und hier. Und wir sagen, mein Gott ist größer. Wir haben es gerade bekannt zueinander. Mein Gott ist größer. Mein Gott ist größer als jede Sorge, jede Not, jedes Problem, jede Herausforderung. Größer als jeder Angriff. Vater, wir machen dich heute Morgen vor der sichtbaren, unsichtbaren Welt, vor den Zeugen des Himmels machen wir dich größer und sagen, mein Gott ist mein Durchbruch. Mein Gott schafft Durchbrüche. Mein Gott ist der Gott der Durchbrüche. Halleluja, mit ihm überspringe ich jede Mauer. Mit ihm überwinde ich jeden Berg und ich befehle jedem Berg in meinem Leben. Nimm dich und wirf dich ins Meer. Nimm dich und wirf dich ins Meer in Jesu wunderbarem Namen. Papa, danke, dass du ein Gott bist, der Durchbrüche schafft. Und der für uns den Sieg bringt. Papa, wir danken dir jetzt, weil wir das empfangen haben im Glauben. Wir glauben dir, dass wir es empfangen haben, wenn wir auch noch nicht sehen. Vater, wir haben diese Substanz. Der Glauben ist die feste Substanz, die feste Zuversicht auf das, was man noch nicht sieht. Vater, wir glauben es und wir empfangen es jetzt. Wir werden jetzt schwanger damit und wir sagen danke für den Tag, wo der Durchbruch kommt, wo dieses Kind durch den Schoß bricht. Und so erwarten wir das im Geist, wo der Durchbruch kommt durch den Schoß im Geist, Papa, wo es sich manifestiert und wo wir die gute Kunde bekommen, dass wir den Sieg haben in Christus Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Amen. Kurz und bündig. Dürft euch wieder setzen. Halleluja. Oh, wow. Halleluja. Manchmal zeigt mir Gott solche Dinge vor dem Gottesdienst. Und dann machen wir das einfach, oder? Dann sind wir gehorsam, machen das. Halleluja. 1. Korinther 2, Vers 5. 1. Korinther 2, Vers 5, zuerst in Luther und dann geben wir in Hoffnung. Ich möchte euch was zeigen. Und da heißt es, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Und ich möchte, dass es heute Morgen in deinem Herzen wie ein Tattoo wird. Dass es wie ein Tattoo wird, wo du drauf schaust, wo dir das bewusst wird. Und da heißt es hier, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit. Leute, das ist so immens wichtig für uns. Was ist Glaube? Ich habe schon zitiert von Hebräer. Ich glaube, Hebräer 10, Vers 1 ist es. Der Glauben ist eine feste Substanz, eine feste Zuversicht auf das, was man noch nicht sieht. Sobald du etwas siehst, brauchst du keinen Glauben mehr. Aber solange wir hier auf Erde wandeln, sind wir noch nicht vollkommen im Schauen, sondern immer noch im Glauben. Amen. Und der Glauben, der auf Menschenweisheit baut, ist ein Glauben, der am Meer steht und hinten kommt der Pharao und du sagst, oh Gott, das war's, hier sterben wir jetzt. Das ist Menschenglaube. Menschenglaube ist gebaut auf den Möglichkeiten der Menschen, auf den Erfahrungen der Menschen. Und auch Christen, die wiedergeboren sind, können zurückfallen in Menschenglauben, in das, was sie sehen, anstatt das, was Gott in der Lage ist zu tun. Und wenn du in einer Umgebung bist, das kann auch eine Gemeinde sein, wo Unglauben stark ist, wo nicht viel Glauben da ist, weil es nicht gelehrt und gelebt wird, dann übernimmt dich das so nach und nach. Es färbt dich ein. Du kannst mal mit irgendeinem gelben Pulver hantieren und hoffen, an dich kommt nichts ran. Irgendwo hast du irgendwo, denk, wo kommt denn das jetzt her? Fass dich an die Nase oder irgendwo, ich habe schon ausprobiert. Amen. Ich habe ein Jahr lang im Kernkraftwerk gearbeitet und da musste so ein Automat stehen, der deine Verseuchung misst. Und jedes Mal, wenn ich da durch bin, hat's irgendwo gepiepst. Und dann musst du wieder raus, dann schrubbt dich einer und dann darfst du wieder rein. Ganz oft war es am Rücken, denke ich mir, ich hab doch nicht an den Rücken gefasst. Wie kommt es an meinen Rücken? Es ist natürlich alles Mikrosievert, ist nicht Schlimmes oder so, ja. Aber ich habe oft gedacht, wie ist das möglich? Und trotzdem war es da. Und manchmal denke ich, bei uns Christen gibt's auch so Flecken, so Unglauben. Wisst ihr, einmal hat Jesus für einen gebetet und er musste mit ihm dieses Haus verlassen. Und er musste aus der Stadt raus, vor die Tore der Stadt. Und dort hat er ihn geheilt. Warum? Weil das Umfeld voller Unglauben war. Weil die Verwandtschaft, die da war, gesagt hat, da passiert doch eh nichts. Ach, da haben schon so viele gebetet, was kann der denn schon? Wer ist das? Ein Schreiner aus Nazareth? Ah. Manchmal muss Jesus dich rausholen aus diesem Umfeld des Unglaubens. Und hier heißt es, damit euer Glauben nicht stehe, nicht gebaut ist auf Menschenweisheit oder auf Menschenerfahrung oder auf das, was Menschen meinen zu wissen oder zu können, sondern auf Gottes Kraft. Glaubt ihr das? Dass der Glauben auf Gottes Kraft gebaut werden muss? Was machst du, wenn du für Kranke betest? Du lässt einfach nur die Kraft Gottes fließen. Nur wenn ich daheim staubsauge, dann überlege ich mir nicht, wie viel Watt hat mein Staubsauger. Ich überlege mir nicht, ist der Schlauch groß genug oder klein genug für das Vakuum, was er saugen soll. Ich überlege mir auch nicht, ist der Staubbeutel dicht genug. Ich weiß einfach, dass ich weiß, wenn ich den in die Steckdose stecke und einschalte, passiert was. Ich bin weder der Staubsauger, noch bin ich der Strom. Aber ich weiß, da passiert was. Amen. Ich bin noch nie vor meinem Staubsauger gestanden und gesagt, oh Mann, Staubsauger, wenn du nur noch einmal mich berührst, oh, noch einmal saugst, habe ich dich ganz arg lieb. Wisst ihr, manche Christen beten so, Gott, wenn du mich noch einmal berührst, wenn du mir noch einmal Gutes tust. Gott will dir immer Gutes tun. Weißt du, ich kaufe mir nicht jede Woche einen Staubsauger, weil ich denke, der alte geht nicht mehr. Ich muss mich auch nicht jede Woche bekehren, weil ich denke, meine Bekehrung ist weg. Ich muss auch nicht jede Woche neu Gott um Gnade bitten, weil ich habe das volle Maß der Gnade. Ich muss auch nicht jeden Tag Gott um Vergebung bitten, weil ich habe die Vergebung. Aber ihr versteht mich schon richtig, oder? Ich weiß, da kommt Strom aus der Steckdose. Ich weiß, ich muss den Stecker reinmachen, das weiß ich. Ich weiß auch, wenn ich bete, muss ich beim Heiligen Geist den Stecker drin haben. Das weiß ich. Ohne ihn kann ich nichts tun. Wisst ihr, Christus war in allem gehorsam. Christus war ein Bild für uns. Jesus hat sich taufen lassen. Hat er das nötig gehabt? Nein. Aber es musste geschehen als Vorbild für uns. Und aufgrund dieses Gehorsams kam der Heilige Geist auf ihn. Stimmt das? Jesus wusch den Jüngern die Füße. Hat er das nötig gehabt? Nein, aber er tat es für die Jünger. Und er sagte, wer der Größte unter euch sein will, sei der Diener aller. Unser Glaube darf nicht auf Menschenweisheit sein, Leute. Menschenweisheit sagt dir, was nicht möglich ist. Gottes Kraft beweist dir, was möglich ist. Das ist ein Riesenunterschied. Gott beweist dir, was er in der Lage ist zu tun. Er teilt es mehr. Ich habe es euch so oft gesagt, Mose stand da und Gott sagt, erhebe deinen Stab. Psalm 23 sagt, dein Stecken und Stab trösten mich. Ein Stück Holz kann dich nicht trösten. Dieses Stück Holz, der Stecken und Stab, steht für das Wort Gottes. Das Wort Gottes tröstet dich. Amen. Und Gott sagte zu Mose, erhebe das Wort Gottes über dein Problem. Und das Meer musste sich teilen. Da war nicht Diskussion von dem Süßwasser, Salzwasser, wo gehörst du dazu? Sollen wir nicht? Ist es vielleicht dran? Sollen wir es erstmal besprechen? Das Wasser macht wupp, weg war's. Und sie gingen trockenen Fußes durch. Wenn wir das Wort Gottes über unserem Problem erheben, kommt der Durchbruch. Das ist nicht vielleicht, Leute, nicht vielleicht, sondern es ist so. Amen. So immens wichtig, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit steht. Geh mal zu Hoffnung. Da hört sich's fast ähnlich an. Denn euer Glaube soll sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes rettende Kraft. Gottes rettende Kraft. Gottes Kraft ist immer rettend. Ich habe oft in meinem Leben gedacht, warum ist die Kraft Gottes so stark, wenn ich für andere bete und so schwach und so selten für mich selber? Weißt du, warum der Staubsauger den Strom empfängt und seinen Motor dreht zum nicht für sich selber, sondern für das, wozu er bestimmt ist? Die Kraft Gottes ist nicht für dich selber, dass du so eine Kuschelstunde hast mit dem Heiligen Geist. Das macht er auch. Aber die Kraft Gottes ist dafür da, um anderen zu begegnen, um anderen zu dienen. Deswegen habe ich gerade gesagt, leg den anderen die Hände auf. Lass die Kraft fließen. Du musst dich nicht anstrengen, dass die Kraft fließt, die fließt. Amen. Das ist wie ein Wasserhahn, drehst du auf. Kann man tröpfchenweise, man kann aber auch volle Kanne. Amen. Okay, jetzt gehen wir zum Vers 1. Immer noch gleich, ja. 1. Korinther 2, Vers 1. Ich möchte es heute Morgen mit euch anschauen. Auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, auch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Ja? Als ich zu euch kam und euch Gottes Botschaft brachte, ich habe ein bisschen andere Versionen von Hoffnung, aber ist im Prinzip dasselbe. Die bisher verborgen war, habe ich das nicht, bei mir heißt es, mit geschliffener Rede und menschlicher Weisheit getan. Siehst du, was Paulus sagt? Er sagt im Grunde, als ich zu euch kam, ihr lieben Korinther, habe ich euch nicht überredet oder habe schlaue Worte gemacht, um euch zu beeindrucken. Ich habe euch nicht mit mir beeindruckt, mit meiner Ausbildung, mit meiner Weisheit, mit meinem Wissen, mit meiner Rhetorik, sondern ich kam mit der Kraft Gottes. Ich habe die Kraft Gottes erwiesen an euch. Ich habe euch spüren lassen, die Power Gottes. Und ich habe euch nicht überredet, denn Überredung grenzt den freien Willen aus. Wenn ich dich zu was überrede, was du nicht willst, grenzt sich deinen freien Willen aus. Gott will dich nicht überreden. Er will, dass du überzeugt bist, aus freien Stücken ihn zu lieben. Amen. Ich wollte bewusst von nichts anderem sprechen, als von Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Das ist einer meiner Lieblingsverse in der Bibel. Es gibt so viele Prediger und Lehrer und Männer und Frauen Gottes, oh, die können die tollsten Geschichten erzählen. Manchmal ist es auch dran. Aber weisen sie ihre Leute noch auf den gekreuzigten Christus hin? Ist Christus noch das Zentrum am Kreuz? Ist das, was Jesus am Kreuz erworben hat, ist das noch das Zentrum? Manchmal, wenn man wiedergeborenen Christen zuhört, wird es einem schlecht, weil man denkt, die sind wiedergeboren auf die Welt gekommen. Sie verurteilen Menschen, sie richten die Sünder, sie reden nur knallhart, sie haben kein Erbarmen mehr. Jesus war da ganz anders. Jesus kam in den Schmutz dieser Welt, ganz bewusst, um die zu retten, die verloren sind. Denken wir noch manchmal dran, wo wir herkommen, von den Schweinen in dieser Welt. Wir waren genau dasselbe Abziehbild vom verlorenen Sohn. Wir haben ein Erbe verlassen und sind zu den Schweinen in der Welt. Aber der Vater hat auf uns gewartet und hat uns wieder angenommen. Amen. Er hat uns sofort wieder eingesetzt. Halleluja. Und ich hielt es für richtig, unter euch nichts anderes zu wissen als den gekreuzigten Christus. Manchmal sagen Menschen zu mir, oh, ich kann nicht evangelisieren, was soll ich denn sagen? Predig ihnen den gekreuzigten Christus, mehr brauchst du nicht. Alles andere kommt. Amen. Da ist alles drin. Wisst ihr, im neuen Bund, der neue Bund ist komplett konträr zum alten Bund. Manche Christen denken, der neue Bund ist die Fortsetzung des alten Bundes. Nein. Es ist komplett konträr. Im alten Bund musstest du tun und es ging ganz wenig und bis gar nicht um dein Herz. Du musstest nur Äußerlichkeiten erfüllen. Seid ihr bei mir? Im neuen Bund ist es komplett anders. Im neuen Bund interessiert sich Gott überhaupt nicht mehr um die Äußerlichkeiten. Du kannst hier in Badehose predigen. Die Salbung ist trotzdem da. Die Leute werden sich dran stoßen. Aber die Salbung ist trotzdem da. Aber um was sich Gott total bemüht, um was Gott sein größtes Werk ist, ist in deinem Herz die Veränderung. Denn ich hielt es für richtig, und euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Weiter. Guck Guck mal, was Paulus, der große Paulus hier sagt. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Bei mir heißt es, dabei war ich schwach und elend und zitterte vor Angst. Paulus? Schon mal in dieser Situation gewesen? Bist du schon mal in dieser Situation gewesen, wo du menschlich völlig aufgelöst warst und die Kraft Gottes trotzdem durch dich floss? Ich habe Zeiten hinter mir, wo ich daheim saß, voll in Depression, Todesmächte um mich rum, nur noch ein Gedanken, wann darf ich endlich gehen? Dann klingelt mein Telefon, jemand heult mir ins Telefon, denke ich, super, Halleluja. Und irgendwie auf einmal übernimmt mich was, hat ein anderer den Stecker reingemacht. Und ich fange an zu predigen in einer Power, in einer Kraft. Und die andere am anderen Ende sagt, oh, danke Thomas, jetzt geht's mal wieder gut. Ich leg auf und bei mir geht der Spielfilm weiter. Heute passiert mir das nicht mehr, weil ich durch Prozesse durch bin, wo ich jetzt weiß, wie ich das bei mir abstelle und wie ich selber da reinkomme, wie ich selber den Stecker reinstecke. Aber diese Dinge dienen uns zum Besten. Versteht ihr, wie kann das sein, dass ich depressiv bin und dann kommt die Kraft Gottes durch mich durch? Nicht, weil ich es bin. Gott lässt die Dinge zu, damit wir lernen, es ist nicht unsere Power, nicht unsere Befähigung, nicht unser Können. Wir müssen uns selbst gestorben sein, Leute. In dem Moment, wo du wieder anfängst zu denken, du kannst es. Clemens hat neulich gesagt, so hat jede Erweckung aufgehört. Sobald Menschen denken, tschakka, ich hab's drauf, yeah, ich bin der tolle Prediger, ich bin der Heilungsprediger, ich bin dies, ich bin das, ich bin jenes. Wupp. Und ist gut so. Wisst ihr warum? Jesus hat gesagt, ich teile meine Ehre mit dem Thomas. Nee, warte mal. Oh, warte. Ich muss noch mal lesen. Ich teile meine Ehre mit niemanden. Und trotzdem ehrt er uns, wenn wir demütig sind. Wir sagen, Jesus, dir gebührt alle Ehre. Du bist immer auf der sicheren Seite, wenn du alle Ehre Jesus abgibst. Amen. Die Woche habe ich ein Gespräch gehabt und habe ich gesagt, wisst ihr, Leute, die voller Weisheit sind, die voller Erkenntnis sind und das Wort verstehen, die haben oft kein Erbarmen mehr. Die sind im wahrsten Sinne des Wortes erbarmungslos. Dann gibt's die, die voller Erbarmen sind und voller Liebe und die haben keine Weisheit, keine Erkenntnis und wissen das Wort nicht. Beide haben ein Riesenproblem. Beide haben ein Problem. Nicht das ist besser als das und nicht das ist besser als das, sondern beide haben ein Riesenproblem. Die Barmherzigen müssen um Weisheit bitten und die Weisen um Barmherzigkeit. Stimmt das? Das war, Leute, das ist wahr. Das ist so wahr. Und oft habe ich Menschen erlebt in der Gemeinde, Leute, die waren befähigt über die Maßen. Die wollten nicht. Und da hatte ich Leute, die wollten über die Maßen, aber die waren nicht befähigt. Es nützt mir nichts, wenn jemand im Lobpreisteam mitsingen will. Und das ist halt, wie wenn der Hahn kräht. Der kräht nur morgens, nicht den ganzen Tag. Ist das böse? Nein. Wisst ihr, wenn jemand sagen würde hier, oh, ich habe Lust für die ganze Gemeinde jeden Sonntag zu kochen und es ist jeden Sonntag versalzen, wird jeder sagen, Thomas, das geht so nicht. Im Geist sagen wir, der hat's doch mit Liebe gemacht. Der meint's doch gut. Der Herr hat ihn... Nein, wenn's nicht passt, passt nicht, Leute. Amen. Halleluja. Dabei war ich schwach, elend und zitterte vor Angst. Vielleicht war Paulus in der Seele angegriffen, vielleicht war er körperlich schwach. Aber siehst du, dass er nicht da drauf guckt? Er sagt, ihr Korinther dürft mich ruhig beurteilen. Ihr dürft ruhig sagen, der war doch kleine Mickey Maus. Aber im Geist ein Löwe. Der brüllt. Amen. Lieber nach außen eine Mickey Maus, wie nach außen ein Löwe. Ich habe neulich mal so einen Fernsehbericht gesehen, da war so ein Bodybuilder, so ein Riesenkerl. Dachte ich, Alter, was bringt denn der auf die Waage? 200 Kilo? Nur Muskeln. Da macht er den Mund auf. Hallo. Ich bin fast von der Couch gefallen. Ich dachte, die haben das eingespielt, aber der sprach wirklich so. Hallo. Ich krieg's nicht hin, ich komme gar nicht so hoch. Aber es war wie eine Verarschung. Wisst ihr, manchmal im Geist ist auch so. Da gibt's Leute, die laufen in die Gemeinde. Wayne, call me John Wayne. Und die anderen sagen, Wayne, jups. Okay, nächster Vers. Er war schwach und mit Angst. Und er sagt, und mein Wort, hör genau zu. Es kommt nicht auf dich an, ob du topfit bist, schwach bist oder stark bist oder was auch immer. Das ist nicht die Frage. Es ist gut, wenn du stark bist, nicht falsch verstehen. Aber er sagt hier, mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Amen. Seine Worte sind Geist und sie sind Leben. Wenn du hörst im Geist, empfängst du Kraft und Leben. Du empfängst Geist und Leben. Du spürst es, wenn jemand aus dem Geist spricht. Du spürst es, du empfängst es. Du empfängst das, was Gott für dich hat. Und nicht mit Überredekunst. Ich merke, dass wir in einer Zeit sind, wo so manche Gemeinden, auch große Ketten, immer mehr Gottesdienste gestalten, dass Menschen sich wohlfühlen. Nur noch eine halbe Stunde predigt, weil alles andere können die sich nicht mehr konzentrieren. Wenn du dort bist, da ist eine tolle Licht- und Lasershow und lauter Lifestyle-Muddies, alle Top-Marken an. Ich bin nicht dagegen. Aber weißt du, die Bibel sagt, das Wort Gottes ist ein Schwert, ein zweischneidiges Schwert, was trennt Mark und Bein, Seele und Geist. Und es muss stattfinden in der Predigt. Sonst ist es kein Wort Gottes. Jesus hat nicht zu allen gesagt, ihr seid alle ganz toll. Das lese ich nicht ein einziges Mal. Er hat jeden konfrontiert, aber er hat das Problem gezeigt und die Lösung. Gestern lese ich die Bibel und kriege eine Offenbarung. Wow, hat mich total begeistert. Lese ich, wo Jesus sagt, werdet wie die Kinder. Sonst könnt ihr ins Reich Gottes nicht reinkommen. Wer von euch hat es schon erfüllt? Seht ihr, das ist unser Problem. Jesus hat mir gesagt, ihr habt das alles schon erfüllt. Ich habe die Bibelstelle immer falsch verstanden. Ich habe immer gedacht, ich muss mich so verhalten wie ein Kind. Nein, Jesus sprach noch vor der Möglichkeit der Wiedergeburt. Das müssen wir richtig verstehen. Er sagt zu denen, ihr müsst die Kindschaft empfangen. Ihr müsst wiedergeboren werden. Ihr müsst werden wie die Kinder. Ein Kind hat einen Vater. Ihr müsst in die Vaterschaft kommen. Das ist, was Jesus sagt mit dieser Bibelstelle. Nicht ihr sollt kindisch werden, sondern ihr sollt werden wie die Kinder. Ihr sollt Kinder werden, Kinder des Allerhöchsten. Nicht irgendwelche Kinder. Viele behaupten, sie sind Christ. Aber es ist wichtig, dass der Vater die Kinder kennt. Und der Vater sich zu dir stellt und sagt, ich kenne dich, bist mein Sohn. Amen. Da hat's bei mir Klick gemacht, was Jesus da sagte. Werdet wie die Kinder, werdet Kinder des Höchsten. Ihr habt die Stelle alle erfüllt, ihr seid schon Kind Gottes. Wisst ihr, das ist unser Problem. Wir versuchen immer dem Vater zu gefallen. Aber wir gefallen dem Vater ja schon voll. In Christus haben wir alles erfüllt. Weißt du, wenn du dein Leben lang nichts tun würdest für das Reich Gottes, würde der Vater dich nicht weniger lieben wie Reinhard Bonnke, der Millionen von Menschen in die Ewigkeit geführt hat. Das haben wir nicht verstanden. Wir denken Leistung. Und das ist immer noch der alte Bund. Der alte Bund ist Leistung. Tun. Wer das tut. Christus hat alles erfüllt. Und die Vermischung zwischen dem alten und neuen Bund in Gemeinden ist das, das ist die absolute Katastrophe. Die Vermischung zwischen dem alten und dem neuen. Die Bibel sagt, solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm kein Unterschied, obwohl er Herr über alle Güter ist. Wenn ein Christ nicht in die Mündigkeit kommt, in das Volljährigwerden, in die Geschäftsfähigkeit, wenn Sammy einen Internetvertrag macht oder einen Handyvertrag mit seinen 14, gilt er oder nicht? Warum nicht? Ganz genau. Und wenn du dem Teufel befehlst, verpiss dich, dann lacht er sich auch kaputt, weil er weiß, du glaubst gar nicht daran. Wenn er aber weiß, dass du glaubst, wenn du verstanden hast, wer du bist in Christus, dass du schon zur Fülle gebracht bist, nicht wirst, dann sagst du dem Teufel, verpiss dich aber jetzt sofort. Und was wird er machen? Widersteht dem Teufel und er flieht. Amen. Wenn du nicht weißt, dass du Erbe bist, wir haben in Christus Zugang zu allen Gütern, heißt es. Warum sind so viele Christen krank? Warum sind so viele Christen finanziell am Limit? Obwohl doch alles ihnen gehört. Wenn der Vater sagt, sobald du mündig wirst, hast du Zugang zu allen Gütern. Beziehungsweise, du kannst die Güter nutzen. Ich kann dem Sammy jetzt 1 Million Euro auf sein Girokonto überweisen. Mit dem Zusatz, wenn er volljährig ist, hat er Zugriff. Was kann er jetzt mit dem Geld machen? Nichts. Obwohl er 1 Million auf seinem Konto hat, muss er für jede Knackwurst sparen. Seid ihr bei mir? Versteht ihr, was das Dilemma ist? Dass wir nicht in die Mündigkeit kommen. Du kannst Christen treffen, die sind seit 60 Jahren bekehrt und benehmen sich wie ein Fünfjährigen. Vor ein paar Jahren, das ist für mich die schlimmste Geschichte, die ich erlebt habe, treffe ich ein ältesten Ehepaar von einer Gemeinde von hier ganz in der Nähe. Hab sie schon zig Jahre nicht mehr gesehen, über 10 Jahre oder so. Und ich begrüße sie, freue mich, drücke die beiden ganz liebe. Und ich sage, ey, wie geht's euch, Mensch, schon lange nicht mehr gesehen, freue mich total und so. Sagen sie, ja, geht so. Ja, wir kommen gerade vom Grabstein kaufen. Sag ich, was? Wer ist denn gestorben? Ja, noch nicht, aber bald. Was? Wer denn? Ja, unsere Tochter. Die hat Krebs, glaub 16 war sie, wenn ich es noch recht weiß. Ja, die wird sterben, was soll man machen? Und ich stehe da vor denen so. Hä? Mich hat nicht nur ein 40-Tonner überfahren, die ganze Autobahn ist über mich. Versteht ihr, was ich sagen will? Ich verurteile die in keinster Weise. Aber ich habe gemerkt, keine Hoffnung, kein Glaube, nichts, keine Substanz. Und es ist eine Gemeinde, die ist hier in der Nähe, da machen sie viel Hokuspokus sonntags. Da hat der Pastor einen Eindruck, wir hüpfen jetzt alle wie Frösche. Habe ich selber erlebt. Da sind wir alle wie Frösche gehüpft. Schön, wenn man wie Frösche hüpft. Aber wenn mein Kind mit Krebs attackiert ist vom Teufel, dann will ich aufstehen im Glauben. Und bis zur letzten Stunde wie David beten für meinen Sohn. Und glauben, dass Gott ihn geheilt hat, nicht heilen wird, geheilt hat. Amen. Weil alles andere, dann muss ich meinen Glauben lassen. Dann gehen wir doch lieber, gehen wir in den Rock'n'Gun Club oder in die Welt, in den Faschingsverein und haben Spaß miteinander. Da haben wir doch mehr davon, wie wenn wir Christ spielen. Oder? Ich weiß, solche Botschaften mögen nicht viele Leute. Das hört man auch kaum. Aber wir hier lieben es, oder? Amen. Und nochmal, ich möchte dieses Ehepaar nicht verurteilen und in keinster Weise richten, gar nicht. Ich war so, mir sind die Tränen gekullert. Und dann habe ich jetzt irgendwann erfahren, das Mädchen ist gestorben damals. Wahnsinn, oder? Unkraut kann nur in dem Garten wachsen, wo der Gärtner sich nicht drum kümmert. Jeder Gärtner, der weiß ist, rupft das Unkraut bei Zeiten raus, weil er weiß, es wird schnell groß. Und Unkraut wächst schneller wie Weizen. Wisst ihr, was passiert, wenn Weizen reif ist? Er beugt sich. Wisst ihr, was mit Unkraut ist? Bleibt immer stehen. Es sind so viele Weisheiten in der Natur. Sie siehst im Römerbrief. In der Schöpfung ist Gott sichtbar. In vielen Dingen. In vielen Dingen. Liebe wächst ganz langsam. Bitterkeit. Ist wichtig. Amen. Nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern Erweisung des Geistes und der Kraft. Nächster Vers, da waren wir ja schon. Damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Siehst du das? Die Kraft Gottes muss in deinem und in meinem Leben präsent sein. Für uns aber genauso wie für andere. Amen. Möchtest du jemanden treffen, wenn dein Kind krank ist, aus der Gemeinde und du erzählst es und er sagt, ja, da kann man nichts machen. Ist dumm gelaufen, hat halt euch erwischt jetzt, ne? Oder willst du jemanden treffen, der sagt, hey, kein Problem. Was, Krebs? Ach, Krebs, Pille-Palle für meinen Gott. Jesus ist stärker, der hat jeden Krebs besiegt. Amen. Willst du solche Leute um dich rum haben oder die anderen? Du brauchst so Leute um dich rum, die Glauben haben, die Glauben tragen, die Glauben weitergeben. Glauben ist Leben. Glauben ist Hoffnung. Glauben ist das, was dich auferbaut. Amen. Okay, Vers 6. Wovon wir aber reden, das ist dennoch Weisheit bei den Vollkommenen, nicht eine Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen. Oh, ich lese mal meins, das gefällt mir besser. Dennoch erkennt jeder im Glauben gereifte Christ, wie wahr und voller Weisheit unsere Botschaft ist. Siehst du das? Dennoch erkennt jeder im Glauben gereifte Christ, wie wahr und voller Weisheit unsere Botschaft ist. Es ist zwar nicht die Weisheit dieser Welt und auch nicht ihrer Machthaber, aber die Welt mit all ihrer Macht vergeht ohnehin. Also die Weisheit, die du hast, ist nicht die Weisheit dieser Welt. Wenn dein Kind die Krebsdiagnose gestellt kriegt und du zum Arzt gehst oder ins Krankenhaus, sagt die Weisheit dieser Welt, dieser Krebs ist unheilbar. Das Wort Gottes sagt immer noch, Jesus ist für all deine Sünden, Krankheiten etc. gestorben. Wenn du jetzt zu dem Arzt sagst, voller Glauben, wissen Sie, mein Kind wird nicht sterben von diesem Krebs. Der Krebs, der gehört auch nicht meinem Kind. Das sieht nur so aus, das ist wie ein Aufkleber, aber das gehört nicht zu meinem Kind. Den zieh mal ab und dann ist er weg. Dann sagt er zu dir, sie haben ja nicht alle Tasten im Schrank. Ich zeig sie an, sie sind ja gefährlich. Ihr Kind braucht Chemo. Wisst ihr, dass Chemotherapie totales Gift ist? Gibt manche Ärzte, die das zugeben, aber die sind ganz schnell mundtot und schnell weg von der Bildfläche. Ja? Aber das ist ein anderes Thema. Aber wir wollen nicht die Weisheit und die Weisheit dieser Welt haben oder der Machthaber dieser Welt, sondern wir wollen die Weisheit haben, die von Gott ist, die im Wort Gottes ist. Vers 7. Die Weisheit jedoch, die wir verkünden, ist Gottes Weisheit. Die Weisheit, die wir verkündigen, die das Wort dir verkündigt, ist Gottes Weisheit. Und das ist der Punkt, wo du Gott und seine Weisheit über die Dinge dieser Welt stellst. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber sei getrost, ich habe die Welt überwunden. Und die Bibel sagt, auch wir sind Überwinder, aber nur wenn wir Christus nachfolgen, in seinen Fußstapfen, nicht nebendran, wo wir denken, da ist es besser, sondern wo wir Jesus nachfolgen, sagen, Jesus, du hast mir zugesagt, in deinen Wunden bin ich geheilt. Du hast gesagt, meine Kinder sind gesegnet, Psalm 112, kannst du mal lesen, dein Geschlecht, deine Nachkommen sind gesegnet. Ja, Gott ist mit dir, Gott ist für dich. Und das ist so immens wichtig, dass du nicht nochmal in irgendein Denken reinkommst. Leute, hat der Teufel noch Anrecht an unserem Leben? Ja oder nein? Kein Stück. Davon musst du vollkommen überzeugt sein. Vollkommen überzeugt. Sonst gibt's Probleme. Weil du hörst manche Christen, die erzählen dir irgendeine Geschichte, wie stark der Teufel ist. Und dann muss man eigentlich sagen, ja, da muss Jesus nochmal ans Kreuz. Aber das hat nicht gereicht. Hat er gesagt, es ist vollbracht, ja oder nein? Wenn es vollbracht ist, davon müssen wir ausgehen, es ist vollbracht. Wenn Jesus deine Schuld bezahlt hat, dann kann es nicht sein, dass noch irgendeine Schuld bei dir ist. Ich habe es am Donnerstag in der Bibellehre erklärt. Wenn du nachher falsch parkst und kriegst 30 Euro Parkticket und das Ticket kommt nach Hause, deine Mutter liest es und sagt, ach komm, das zahle ich dem oder ihr. Und der bezahlt dein Ticket. Da kannst du noch 2 Jahre rumrennen und sagen, oh, ich bin schuldig, ich sollte die 30 Euro bezahlen. Da kannst du hingehen aufs Amt und sagen, möchte gern mein Schuldschein begleichen, mein Strafzettel. Dann gucken die rein und sagen, ja, ist doch schon lange bezahlt, schon vor 2 Jahren. Ja, wie? Da habe ich ja jetzt 2 Jahre den Kasper gemacht für umsonst. Ja, korrekt. Wisst ihr, wenn Jesus all unsere Schuld bezahlt hat, wie viel Schuld kann denn dann noch da sein? Leute, ich habe mir über das Thema lange mit Vorfahrenschuld Gedanken gemacht. Nochmal, ich habe es neulich gesagt. Es kann sein, dass dämonische Kräfte lange, lange in der Familie waren, in einer Sippe. In meiner Sippe waren ganz viele Selbstmörder. Viele meiner Geschwister haben Selbstmordversuche hinter sich. Ich habe 3 hinter mir. Das heißt, diese Kräfte und diese Mächte sagen, ihr gehört mir. Könnt ihr mir folgen? Und die gehen nicht aus der Familie einfach so. Aber in dem Moment, wo ich mich bekehre, und Jesus das annimmt und ich mich wirklich bekehre und den Geist empfange, bin ich dann reingewaschen, ja oder nein? Oder sagt Gott nach einer Woche, da gibt's noch ein paar Sünden beim Thomas, die haben wir vergessen letzte Woche. Vergibt er mir all meine Schuld und all meine Sünden im Moment der Bekehrung, ja oder nein? Dann haben wir 2. Korinther 5, Vers 17. Siehe, alles ist neu geworden, das Alte ist vorbei, vergangen. So, ich habe aber immer noch viele Jahre gekämpft mit Selbstmordgedanken, obwohl ich schon bekehrt war. Warum? Weil diese Dämonen nicht einfach gehen. Weil die keinen Bock haben, die sagen, Mensch, da war es so schön im Bauersclan, da möchten wir eigentlich bleiben. Wann hatte ich Ruhe? Wann fing ich an, über die zu herrschen? Als ich mündig wurde. Seid ihr bei mir? Die hatten am Tag meiner Bekehrung kein Anrecht mehr. Das Parkticket war bezahlt. Aber ich habe es nicht geschnallt. Und da musst du aufpassen, dass keine Menschen in dein Leben kommen und dich mit noch mehr Beschwerden, mit noch mehr Müll und sagen, dein Großvater, der hat auch mal falsch geparkt. Und dein Vater hat falsch geparkt. Da gibt's sogar ein Bild im Stadtarchiv. Deine ganze Sippe ist eine Sippe von Falschparkern. Ich mache es jetzt extra lustig. Stimmt es? Gott sei Dank hat Gott mich da davor bewahrt. Weil dann fängst du an zu graben. Und wisst ihr, Gott hat einen Sinn für Humor. Der hat mir mal die Frage gestellt. Die habe ich dann dem Mann gefragt, der mir das verkaufen wollte. Gott sagt zu mir, Thomas, wie weit müssen wir denn zurück? Zum Adolf oder zum Napoleon, zum Karl dem Großen oder müssen wir ganz bis Adam? Na, viel Spaß, beschäftig dich damit, mach eine Ahnentafel, schreib dir alles, er hat mir alles erklärt. Ich muss einen Stammbaum machen und die Ahnentafel und von meiner Mutter Seite und meine und dann finde ich irgendwo die Hexen, die da waren und oh, da denkst du, hätte ich mich lieber nicht bekehrt. Da hatte ich nur mit ein paar Dämonen Probleme, das ging gerade noch so. Jetzt habe ich so einen religiösen Mist an der Backe. Könnt ihr mir folgen? Nochmal, es gibt so Vorfahrenschuld. Und die Leute in der Welt, die sind da voll drunter. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Aber in dem Moment, wo ich mich bekehre, bin ich frei von allem, was jemals war. Wenn ich das nicht bin, dann stimmt was am Evangelium nicht. Seid ihr bei mir oder erzähle ich Mist? Ich hatte hier Streit mit ganz vielen Leuten, die zu uns in eine Gemeinde kamen und nach wie vor da in Karlsruhe in so eine Gruppe gingen. Dann war ich einmal in dieser Gruppe und diese Predigerin dort, Katastrophe. Das ist genauso, wenn du für die Pharmaindustrie arbeitest. Kein Pharmaindustrie dieser Welt hat Interesse, dass Kranke gesund werden. Nicht eine einzige. Nicht ein einziges Medikament ist dazu da, damit du gesund wirst. Das ist dazu da, deine Symptome ein bisschen zu lindern und damit du schön krank bleibst, damit du weiterhin Kundschaft bist. Und manche solche Prediger, die nur ihr Ding und ihren Geldbeutel als Interesse haben, wollen nie, dass du frei wirst. Die wollen dich schön in Gebundenheit halten. Kein Psychiater will, dass du frei wirst. Warum denn? Bist du dann weg? Verdient ja nichts mehr. So diese Berufsseelsorger, die wollen nie, dass du frei wirst. Wenn du den Opa vom Opa vom Opa Opa, wenn du da befreit bist, kommt der nächste Befreiungsdienst. Weil du hast ja noch eine Oma gehabt. Und der Oma, ihre Oma, 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 Oma. Versteht ihr? Ich mir lachen drüber. Aber ich habe hier Leute gehabt. Ich sag, ihr müsst da raus aus diesem Mist. Jede Woche waren sie im Befreiungsdienst. Jede Woche haben sie gespuckt, Tüten voll gespuckt im Gottesdienst. Geschrien und manifestiert. Na, ich sag, und das ging über 4 Jahre. Hab ich gesagt, wann bist du denn frei? Wie lange geht denn das noch? Das raffen die nicht. Ja, da ist noch ein Dämon und noch ein Dämon. Ey, wenn ich versiegelt bin mit dem Heiligen Geist, dann habe ich in mir nicht einen einzigen Dämon. Ich sag dir, da drin ist so heiß vom Heiligen Geist. Kein Dämon will in einen Ofen springen. Seid ihr bei mir? Die können auf dich und du kannst sie auf der Schulter tragen den ganzen Tag. Die machen sonstige Sachen. Weiß man von Satanisten, die sich bekehrt haben. Die können auf Christen urinieren und andere Dinge tun. Aber bei mir drin, hier ist der Tempel, da wohnt nur Gott. Clemens hat's neulich erzählt mit der Stiftshütte und mit dem Tempel auch. Glaubt ihr, dass um die Bundeslade rum irgendein Dämon war? Glaubt ihr, dass der Teufel so blöd ist und dahin geht, wo Gott präsent ist? Merkt ihr, wie das frei macht? Merkt ihr, wie Lügen rausgehen, wie Dinge euch loslassen? Das setzt euch frei. Macht euch frei, das ist so ein Rohrreiniger. Wisst ihr, wir werden mit Leuten zu tun haben. Und die Frage ist, führst du sie zu Christus, Christus allein, den Gekreuzigten, oder in den Befreiungsdienst für die nächsten 20 Jahre? Kannst du gut Geld verdienen? Kannst du wirklich? Kannst du dir einen Titel machen und kriegst Ruhm und Anerkennung in der christlichen Szene? Aber der Vater wird dich eines Tages fragen, Thomas, was hast du mit meinen Schafen gemacht? Hast du sie geliebt und befreit und auf eine grüne Weide geführt und zum frischen Wasser? Oder sind sie dir nachgefolgt und kannten mich überhaupt nicht? Und manche von denen, die gegangen sind, die eine ist in der Psychiatrie, 2 vom Glauben abgefallen. Was soll die Frucht denn sein mit permanenter Befreiung? Versteht ihr mich? Wenn Christus in dir ist, die Kraft Gottes, da hast du ganz schnell Ruhe mit diesen Dingen. Du kannst ganz schnell frei werden. Aber nur ein Freier kann dich in die Freiheit führen. Versteht ihr das? Ein Sehender kann dich führen, ein Blinder nicht, werden beide in die Grube fallen. Halleluja, da wollte ich gar nicht hin, aber du, Heiliger Geist, weißt warum. Vers 8. Von den Herrschern dieser Welt hat das keiner erkannt, sonst hätten sie Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht ans Kreuz geschlagen. Siehst du das? Von den Herrschern dieser Welt, und das gilt bis zum heutigen Tag. Geh doch irgendwo mal hin, stimmt das irgendwo? Wir werden doch überall belächelt. Wenn du sagst, du bist Christ, du glaubst an Gott, deine Nachbarn grinsen sich einen, deine Arbeitskollegen grinsen sich einen, manche Verwandtschaft grinst sich einen, du mit deinem Gott, du mit deinem Jesus. Komisch ist dann immer nur, wenn sie dann ein Problem haben, dann kennen sie immer deine Adresse. Meiner Familie ist das so. Die nehmen mich nicht für voll, dass ich Pastor bin. Nur ganz wenige. Die nehmen mich auch nicht für voll, was ich hier mache seit Jahren. Das ist für die alles irgendwie, der. Aber wenn es ihnen dreckig geht, klingelt immer mein Telefon. Schon interessant, oder? Wisst ihr, es kommt der Tag, wo die nicht mehr lachen. Und ich hoffe, sie haben es bis dahin begriffen. Aber es kommt der Tag, wo alle Herrscher dieser Welt, die Kleinen und die Großen, nicht mehr lachen über dich. Es kommt der Tag, wo sie dich nicht mehr auslachen, wo sie dich nicht mehr in die Ecke stellen und sagen, der mit seinem Jesus. Da schreien sie, sagen, hilf mir. Ja, Thomas, ich weiß, ich habe dir damals nicht zugehört, habe dir ausgedacht, aber ich höre dir jetzt zu. Und dann ist vorbei, dann ist rum. Lieber jetzt noch. Lieber jetzt Jesus folgen. Lieber jetzt Jesus nachfolgen und ein bisschen leiden fürs Evangelium. Wie verloren sein, oder? Wie manche, die Welt gewinnen und dabei sich selber verlieren. Ich habe so an Michael Jackson gedacht. Michael Jackson hat die ganze Welt gewonnen. Ob du zu den Eskimos bist oder nach Brasilien in den Dschungel, jeder kannte Michael Jackson und seine Musik, gell? Und da gibt's so ein kleines 12-jähriges Mädchen, mittlerweile wird sie erwachsen sein, könnt ihr mal auf YouTube googeln. Jesus hat die mit in die Hölle genommen. Und sie sah in der Hölle in einer Zelle Michael Jackson. Und er sagte sie, warum ist er da? Und er sagte Jesus, weil er Kinder mehr liebte, als er sich gebührt. Dann sah sie Papst Johannes Paul II. In der Zelle in der Hölle. Und dann kamen drei Dämonen und warfen Geldscheine rein. Und hat sie gefragt, warum ist der Papst hier? Dann hat Jesus zu ihr gesagt, weil er Geld mehr liebte als mich. Wisst ihr, irgendwann ist es vorbei. Wenn wir Jesus nicht mehr lieben als die Welt, nicht mehr lieben als was die Welt bietet, dann sind wir falsch. Dann ist es alles umsonst, Leute. Kommt der Tag, wo alles geprüft wird. Holz, Heu und Stroh wird verbrennen. Gold, Silber und Edelsteine bleibt. Wie haben wir unser Leben gebaut? Wie haben wir reagiert? Ich finde es so schön. Früher habe ich gedacht, Mann, hätte mich doch noch mit 70 bekehren können oder so, oder mit 100 auf dem Sterbebett. Ich habe nichts verstanden. Heute sage ich, danke Jesus, ich war zwar erst 19, aber Gott sei Dank 19. Heute, wenn ich meine Kinder sehe, wie die mit Gott gehen, wie der Samen des Wortes in ihnen aufgeht, wie die sich aufs Wort stellen, wie die glauben in Krankheitsangriffen und viele mehr. Es geht mir nicht um meine Kinder, versteht mich richtig, sondern ich sehe es da halt hautnah, wie sie Jesus nachfolgen. Auch das ist Gnade. Und da denke ich, boah, für jedes Kind, was Jesus nachfolgt, ist der Hammer. Und trotzdem gibt es so viele Christen, wo die Kinder nicht nachfolgen, komischerweise. Und da will ich auch niemanden verurteilen. Aber gib nicht auf, für deine Kinder zu glauben. Gib nicht auf. Bau im Geist nicht den Grabstein. Sondern sag, meine Kinder werden nicht sterben, sondern sie werden leben und die Worte des Herrn verkündigen, die Werke des Herrn verkündigen. Amen. Halleluja, gib nicht auf. Jesse Duplantis, ich liebe ihn und ich liebe seine Geschichte. Er war in einer Rockband und er sitzt in Mexiko im Rotlicht, in so einer Spelunke mit lauter Mädels, mitten in Mexiko, die ganze Band und Party. Auf einmal klingelt's Telefon. Und der Typ von der Bar geht ran und dann ruft er mit seinem Halbenglisch, gibt's hier einen, der Jesse Duplantis heißt? Und er so, ja, ich. Und er ist schon gleich, oh, das ist meine Mutter. Und er geht ran und seine Mutter war gläubig. Und sie schreit gleich in Hör rein, wo bist du? Ich weiß genau, wo du bist. Der Herr hat's mir gezeigt. Du packst dich jetzt sofort ins Auto und fährst nach Hause. Und ist so rüber zu den Jungs, hat gesagt, meine Mama betet wieder. Ja, wir müssen jetzt heim, ich muss jetzt gehen. Und hat er gesagt, wo hast du die Nummer her? Und dann sagt sie, was glaubst du, mit wem ich Kontakt habe? Mit dem Heiligen Geist, der hat mir die Nummer gegeben. Und es sind so Dinge, die sind so toll. Und er hat gesagt, er wollte und wollte partout nichts von Gott wissen. Nichts. Und seine Mutter hat nicht aufgegeben, für diesen Kerl zu beten. Heute hat er einen großen Namen in der Welt, einen großen Dienst. Völlig zu Recht. Aber ich sage dir, wer den größeren Lohn bekommen wird, ist seine Mama. 100%. Die hat nächtelang geweint und gefleht auf ihren Knien für ihren Sohnemann, dass er nicht verloren geht. Und er gehörte schon dem Teufel. Er war ein Rockstar. Er hatte Mädels, Gold, Silber, Ruhm. Er hatte alles. Goldene Schallplatten etc. Er war auf dem Weg der Welt. Da hilft nur Fürbitte, Leute. Menschen rauszuziehen, in den Riss zu treten. Nicht einen Grabstein zu bestellen und sagen, das ist zu Ende. Sondern zu sagen, stopp. Mein Sohn nicht. Der gehört nicht dir, Teufel. Der gehört Jesus. Amen. Das ist Glaube. Nicht auf Menschenweisheit, sondern auf der Kraft Gottes. Und dein Sohn sitzt in Mexiko und der Heilige Geist zeigt dir. Und er gibt dir die Nummer von der Bar. Und du rufst da an. Der wusste, dass das Gott war. Der hat gesagt, wir fahren so weit nach Mexiko rein, wie es nur irgendwie geht, dass meine Mutter mich nicht findet. Und dann klingelt das Telefon. Weißt du, Gottes Liebe macht dich sprachlos. Amen. Halleluja. Die Herrscher dieser Welt haben es nicht verstanden. Sie haben die Herrlichkeit nicht erkannt. Sonst hätten sie ihn nicht ans Kreuz geschlagen. Es ist vielmehr das eingetreten, was schon die Heilige Schrift vorausgesagt ist, was kein Auge jemals sah und kein Ohr jemals hörte und was sich kein Mensch vorstellen konnte, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Weißt du, dass du das bist? Weißt du, dass Gott Dinge für dich bereithält, die sind der Hammer? Der Teufel ist nicht begeistert darüber. Und ich sage dir jetzt was, was ich gerne nicht sagen würde, weil ich es auch bei mir nicht gerne hätte, aber je größer deine Berufung ist, desto größer ist der Teufel hinter dir her. Je mehr Gott will, dich gebrauchen will für ein gigantisches Werk, desto mehr kriegst du vom Teufel manchmal eine reingedernt. Amen. Als ich bekehrt war, hatte ich jede Nacht dämonischen Besuch. Jede Nacht. Ich bin fast durchgedreht. Ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt. Jede Nacht dämonischen Besuch. Und ich wusste das ja, die Jungs vom Club, die machten schwarze Messen, aber ich war nie dabei. Aber ich wusste nicht, wie kann ich dem Teufel begegnen. Und zwei Männer in der Gemeinde hatten sich erbarmt, unser Jugendpastor und ein Ältester, die liebten mich. Konnte ich auch nachts anrufen und vieles mehr. Und irgendwann sage ich zum Ältesten, sag ich, du, ich kann nicht mehr, ich habe jede Nacht dämonischen Besuch, ich drehe durch. Ja, sagt er, nimm doch den Namen Jesu. Da sag ich, was soll ich denn mit dem Namen Jesu? Ja, du schmeißt die raus und dann sind die weg. Da gucke ich so und denk mir, ich klatsche dem jetzt eine. Einfach so, ich hau dir jetzt eine, so. Weil ich mich so aufgeregt habe. Warum sagt er mir das nicht vor meinem Jahr? Weil ich habe ihn gefragt, sag ich, ist das so einfach? Ja, so einfach. Im Namen Jesu, die gehen und dann gehen die. Sag ich, so einfach kann das jetzt nicht sein. Doch, so einfach. Ich war kurz davor, dem eine zu schmieren. Ich war noch nicht ganz geheilt. Werde ich nie vergessen, habe ich das ausprobiert. Und dann hat es funktioniert. Und dann kam eine Nacht lang der Teufel selber. Und dann stand ich mit ihm in einem Boxring. Eine ganze Nacht, Leute. Und habe ich mit ihm geboxt und gekämpft. Und er hat mir eine zentriert, ich ihm eine und so. Der hat, weißt du, er kommt noch am Anfang, solange du immer noch nicht mündig bist. Verstehst du? Ich habe gedacht, ich muss mit ihm kämpfen. Das gehört so dazu. Wenn ich gewusst hätte, wer ich bin, ich sah, nicht einen Schlag zentriere ich dir, denn du hast ja schon Kopfweh. Du hast ja schon Kopfweh von Jesus. Sag ich, wenn ich dir jetzt noch einen auf den Kopf hau, ist aus mit dir. Was glaubst du, wie schnell der weg gewesen wäre? Aber er wusste, dass ich nicht weiß. Und haben mir die ganze Nacht geboxt. Morgens bin ich aufgewacht. Ich hatte blaue Flecken am Arm, an der Brust und hinten, da, wo er mich erwischt hat. Aber ich bin mir sicher, er hatte auch ein paar. Aber egal. Weißt du, das kannst du dir alles ersparen, wenn du gute Lehre hast. In die Gemeinde, die ich reingeboren war, 89, das war eine Gemeinde, die gab schon seit 1840. Und die ist sehr traditionell gewesen und alles war irgendwie Programm. Da war nicht viel mit dem Heiligen Geist. Es war alles Programm, das war besser als nichts. Aber du bist nicht aufgeklärt worden, wer du bist im Geist. Dass du einen Stand hast, dass du Vollmacht hast. All das wurde dir nicht gelehrt. Es war jeden Sonntag eine Eier-Bobaya-Predigt. So bist du hingefahren, so bist du heimgefahren. Wisst ihr, irgendwann habe ich einen Hunger entwickelt und gesagt, wenn ich in eine Predigt gehe, wenn ich da rausgehe, wie ich rein bin, gehe ich nicht mehr hin. Ich möchte, dass es schneidet. Es tut weh, aber danach ist es besser. Amen. Wenn ich sehe, du hast ein Geschwür und ich sage dir, Vicky, müssen wir heute rausschneiden. Vicky sagt, nee, das tut aber weh. Was ist besser? Einmal rausschneiden und gut? Oder es wird immer größer und entzündet sich immer mehr? Halleluja. Gott hat was für uns bereit, Leute. Deswegen haben wir vorhin füreinander gebetet. Ich glaube an das Gemeindegebet hier, dass wenn wir uns eins machen für unsere Geschwister, das ist eine Power, eine Vollmacht, die der Teufel fürchtet, wie nicht nochmal was. Wir haben ja schon gebetet für Leute von anderen Gemeinden und Leute, die wir gar nicht kannten, die sind geheilt worden. Manchmal sogar schon schneller wie Leute, die hier regelmäßig herkommen. Weil Gott ist gut. Amen. Wo sind wir? 9. Gehen wir 10. Uns hat Gott durch seinen Geist sein Geheimnis enthüllt. Denn der Geist Gottes weiß alles. Er kennt auch Gottes tiefste Gedanken. Stell dir das mal vor. So wie jeder Mensch nur ganz alleine weiß, was in ihm vorgeht, so weiß auch nur der Geist Gottes, was Gottes Gedanken sind. Und Gott möchte seine Gedanken dir und mir offenbaren. Kannst du dir das vorstellen? Gott möchte sein Herz mit dir teilen, seine Gedanken. Sei da bei mir. Wie das kleine Mädchen in Toronto, was mich nervt bis zum geht nicht mehr. Und ich sag, Herr, hilf mir. Und auf einmal kommt so ein Eimer Liebe aus dem Himmel. Ein voller Dröhnung. Und ich guck dich so an die nächsten Tag. Oh. Wo ich selber denk, bin das ich? Nee, ich bin das nicht. Das ist 1. Korinther 13. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Sie neidet nicht, sie eifert nicht. Sie sucht nicht das Ihre. Sie gibt und etc. etc. Das war nicht Menschenweisheit. Menschenweisheit war, mach die Olle mal mundtot und schmeißt sie raus. Das wäre Menschenweisheit. Gottes Weisheit ist, Thomas, darf ich sie zeigen, wie ich sie sehe? Ich hatte sogar noch ein prophetisches Wort für sie, bin aber nicht mehr dazugekommen. Irgendwann, wenn ich sie sehe, werde ich sie sagen. Ich habe Gott gesagt, wenn ich sie nochmal sehe, ich werde sie sagen. Das Erste, was ich ihr dann sage, ist, dass Gott sie liebt. Und dann zeige ich ihr, was Gott mir gezeigt hat. Amen. Vielleicht hat Gott auch schon jemand anders benutzt. Hängt ja nicht an mir. Aber es verändert uns. Es holt uns raus. Wenn du meinst, du bist voller Weisheit und voller Erkenntnis. Hallo, guten Morgen. Aber du hast kein Erbarmen. Was nützt es dir? Wow. Wir haben nicht den Geist dieser Welt bekommen. Hör mir gut zu. Du hast nicht den Geist dieser Welt bekommen, sondern den Geist Gottes. Und deshalb können wir auch erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Ohne den Geist Gottes kannst du es nicht erkennen. Mit dem Geist Gottes kannst du alles erkennen. Amen. Weißt du, die Menschen der Welt, die schauen dich an und sagen, die erste Frage ist immer, wenn du irgendwo hinkommst, immer, was machen sie beruflich? Immer. Egal wo. Ob das in der Schule ist, beim Semi, Elterntreffen oder sonst so, was machen sie beruflich? Ja, ich bin der Chefarzt von der Uniklinik Heidelberg. Wow. Darf ich ihr Freund sein? Ich sag's, ja, ich bin Entsorgungsfachwirt. Früher hieß es noch Müllmann. Weg sind sie. Die Welt schaut dich an und beurteilt dich. Aber sie sehen nicht, wie Gott dich beurteilt. Gott sagt, du bist ihm so wertvoll, wenn du der einzigste Mensch auf dieser Welt wärst, bist du Gott so wertvoll, dass er zu Jesus sagt, Jesus, du musst am Kreuz sterben, um Thomas zu erlösen, um Stelios zu erlösen, um Hatschere zu erlösen, wie er auch immer heißt. Wie wertvoll bist du dann für Gott? Second best, zweitbester? Wenn Gott Jesus bittet, am Kreuz zu sterben, damit er dich gewinnt, wie wertvoll bist du dann dem Vater? Unbezahlbar. Ja, das, was die Bibel sagt, du bist nicht erkauft mit Gold und Silber, sondern mit dem kostbaren Blut des Lammes. Dann bist du absolut wertvoll für Gott. Und Gottes Beurteilung, Gottes Beschreibung von dir ist komplett konträr zu dem, was die Welt über dich sagt. In der Welt bist du Ex-Junkie, Ex-Rocker, Ex-Ehebrecher, Ex-Scheidungskind oder selbstgeschieden. Du hast einen Stempel. Aber Gott sagt zu dir, mein Kind, wertvoll, geliebt, erkauft, wunderbar gemacht, gerecht gemacht, gewaschen mit dem Blut des Lammes. Das bist du. So denkt er und redet der Vater über dich. Es gibt nichts mehr, was er dir vorwirft, weißt du das? Neulich habe ich zu jemandem gesagt, weißt du, seit 2000 Jahren wird Gott nicht mehr zornig. Verstehen viele nicht. Gott ist zufriedengestellt mit dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Stimmt das? Glaubt ihr das? Dass Gott zufriedengestellt ist? Dass Gott mit dem, was Jesus am Kreuz getan hat, sagt, das ist genug? Die Strafe liegt auf ihm? Weißt du, selbst die Menschen in der Welt sind nicht so doof, dass man einen Menschen für dieselbe Sache zweimal bestrafen darf. Wisst ihr das? Du darfst nicht für dieselbe Sache zweimal bestraft werden. Du auch nicht. Wenn ich deinen Strafzettel zahle, die 30 Euro, dann kann der auf dem Amtsgericht nicht sagen oder im Landratsamt, ja, der hat aber eine Knollennase, das ist so hässlich, der muss die noch 30 Euro nochmal bezahlen. Das geht nicht, weil es bezahlt ist. Wenn Jesus deine Schuld bezahlt hat, bist du frei. Dann bist du absolut frei. Nächster Vers. Wenn wir davon sprechen, kommt das nicht aus menschlicher Klugheit, sondern wird uns vom Geist Gottes gelehrt. Siehst du das? Wenn er uns, was er uns gezeigt hat, das geben wir mit seinen Worten weiter. Was der Geist Gottes uns zeigt, geben wir mit seinen Worten weiter. Ist das wichtig? Wisst ihr, manchmal kannst du ein wunderschönes Lied haben. Und du sagst, ich spiele dir das jetzt mal vor. Ein schönes Lied, so ein Ohrwurm, so ein Hatchmats-Lied, ja? Und ihr alle sitzt da. Und die Boxen sind super. Super Anlage, toller Klang. Jetzt kann ich andere Boxen nehmen, die nicht mehr so gut sind, die durchgerödelt sind, und lass dasselbe Lied laufen. Und es kracht und krächzt und zischt und klingt ganz furchtbar. Ist aber immer noch dasselbe Lied. Wie kommt es bei dir an? Ist aber immer noch dasselbe Lied. Der Ton macht die Musik. Wisst ihr, wie manches ankommt? Stellt euch vor, der Heilige Geist gibt dir eine Botschaft für einen Mensch. Jetzt bist du eine super neue Anlage, nagelneuer Lautsprecher. Und sagst, Hatschere, der Papa liebt dich so. Wow, wie der Papa dich liebt. Ist gut dann, oder? Und ich rede jetzt von Menschen. Und jetzt ist da einer, der ist halt ruppig, grob, ein wenig ausgelutscht, ein wenig ausgenudelt. Und er geht hin und sagt, Hatschere, der Papa liebt dich. Der liebt dich. Ist genau dasselbe. Aber der Lautsprecher macht krrrr. Könnt ihr mir folgen? Seht ihr, was für eine Not der Herr hat? Er will Hatschere sagen, ich liebe dich. Er hat nicht immer die neuesten Lautsprecher. Er hat auch manchmal welche, die sind ein wenig hart, ein wenig. Wir sind nur das Alte gewöhnt, nicht das Neue. Wir tanzen vor dem Herrn. Manchen Gemeinden, wenn du da bist, da singen sie Lieder wie bei uns. Wir tanzen vor dem Herrn und alle stehen da. Wenn wir mal richtig Platz haben, dann machen wir so in der Mitte irgendwie, wo man tanzen kann. Wo man richtig das machen kann, was man Lust dazu hat. Amen. Halleluja. Wir geben seine Worte weiter. Seht ihr, wie wichtig es ist, dass wir hinhören und wirklich das sagen, was der Heilige Geist sagt, aber uns es weglassen, dass wir nichts vermischen. Und dazu muss die Leitung immer sauberer werden. Wir alle haben eine rostige Leitung, manche haben noch andere Dinge mit drin. Und je mehr Wasser kommt, desto mehr wird die Leitung gespült. Und manchmal kann man die auch schrubben, da geht es schneller. Ja? Und dann empfängst du. Weißt du, Menschen, die können dir zum Beispiel sagen, du wünschst dir einen Partner und dann kommt der Prophet und sagt, so spricht der Herr, ich sehe, dass du heiraten möchtest, der Herr hat einen Partner für dich. Und dann sagt der Heilige Geist, das war's. Und dann jemand, wo dann nicht geheilt ist oder reif ist, der guckt an und denkt, oh, ja, Schere. Wo sind wir wieder? Bei dem Erbarmen, aber keine Weisheit. Könnt ihr mir folgen? Und es wird bald geschehen. Ich denke noch dieses Jahr. Was macht Hatschere jetzt? Die rennt Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August. Oh Herr, jetzt wird's aber Zeit. Und dann geht's Richtung Dezember. Und dann hat Schere, kriegt so ein, ja, war wohl nichts mit dem. Was, wenn Hatschere jetzt dumm ist, ja, schmeißt sie das Ganze weg. Sagt. Und viele Christen laufen so rum und sagen, ich will nie wieder ein Wort vom Herrn. Wisst ihr, wir müssen lernen zu separieren. Paulus sagt das, das Gute behaltet. Muss beten und sagen, Herr, ja, es hat voll gebrannt in meinem Herzen, als er sagte, dass du einen Partner für mich hast. Aber dieses Jahr, da hast du schon gespürt, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann kommt aber der Verstand, aber der Herr hat's doch gesagt. Nee, der hat's nicht gesagt. Versteht ihr? So wichtig für uns, dass wir lernen, genau zuzuhören. Und wenn wir das gelernt haben, können wir genau weitergeben. Dann werden wir da stehen und sagen, so spricht der Herr, Jere, du wirst einen Mann bekommen. Und dann kommt die andere Stimme und sagt, dieses Jahr. Und du sagst, Heiliger Geist, warst du das? Nein? Gut. Das war's, Herr Jere. Mehr habe ich leider nicht. Versteht ihr? Und du bewahrst sie vor vielen Problemen. Wir müssen zuhören, was der Geist sagt und nicht unser Herzlein, unsere Seelchen mit dazugeben, weil wir jetzt so mitleidig sind mit der Hatschere. Hatschere ist nur ein Beispiel, okay? Nein, sondern nur das, was wirklich vom Geist war. Alles andere wird verfaulen, es wird abfallen, es wird nicht Frucht tragen. Amen. Wir sollen uns vom Geist Gottes leiten lassen. Der Mensch kann mit seinen natürlichen Fähigkeiten nicht erfassen, was Gottes Geist sagt. Ist nicht möglich. Im Fleisch, in der Natur, mit deinen fünf Sinnen kannst du nicht erfassen, was der Geist Gottes sagt. Für ihn ist das alles Unsinn, denn Gottes Geheimnisse erschließen sich nur durch Gottes Geist. Der von Gottes Geist erfüllte Mensch kann alles beurteilen. Hör mir genau zu, was hier steht. Der vom Geist Gottes erfüllte Mensch, du und ich, kann alles beurteilen. Wenn das kein Amen wert ist. Du bist auf Wohnungssuche, guckst dir drei Wohnungen an. Alle drei gefallen dir. Bei der einen ist ein Balkon, bei der anderen ist kein Balkon, aber dafür ein Garten, etc. Und du kannst alles beurteilen. Du kannst beten und sagen, Heiliger Geist, welche Wohnung ist meine? Und er sagt dir, die hättest du vielleicht nicht genommen. Aber du sagst, okay, danke, Heiliger Geist, alles klar, die nehmen wir. Du musst nicht immer alles verstehen. Du musst nur gehorsam sein und zuhören. Ohne dass du zuhören gelernt hast, kannst du nicht gehorsam sein. Wenn du nicht weißt, was der Geist Gottes zu dir sagt, wie willst du gehorsam sein? Deswegen musst du lernen, zuzuhören, zu separieren, zu sagen, okay, die Wohnung, ja, Heiliger Geist, was du das, Bestätigung, alles klar, gut, danke, die nehmen wir. So, wusstest von nichts. Die andere Wohnung hätte dir vielleicht viel besser gefallen, aber du bist gehorsam, nimmst die Wohnung. Jetzt hast du eine Nachbarin, die Krebs hat und die schon lange betet und sagt, Gott, wenn es dich gibt, dann schick mir endlich jemand. Und Gott sagt, ja, ich habe den Thomas gesagt, er soll die Wohnung nehmen. Was macht Gott jetzt, wenn du sagst, nö, ich will aber die mit dem Balkon, gefällt mir viel besser. Es ist Zeit, die nie wiederkommt. Weißt du, es liegt nicht an Gott, dass Menschen nicht errettet werden oder geheilt werden. Es liegt an uns. Es liegt an unserer Bockigkeit, dass die Christenheit noch nicht da ist, wo sie sein sollte. An unserer Unwissenheit, an unserem Glauben an die Größe des Teufels. Kein Christ wird jemals zugeben, dass er glaubt, dass der Teufel mächtig ist. Und trotzdem hört man dauernd, oh, der Teufel hat schon wieder gewütet und hat schon wieder und der Feind. Ich erwische mich ja selber manchmal, wo ich sage, der Arsch, jetzt hat er schon wieder. Deswegen immer wieder kommt der Heilige Geist zum selben Ding, wo er dir zeigt, wer er ist. Er erforscht die Tiefen des Herzens des Vaters und offenbart uns das. Amen. Ich bin mal ganz frech jetzt. Ich sage, allen von euch geht's gut. Ich lehne mich ganz weit aus dem Fenster. Ich sage, allen von euch geht's gut. Jetzt lehne ich mich noch weiter raus. Ich sage, allen von euch geht's gut. Wenn ich irgendeinen Menschen aus Afrika hole und den in dein Leben schauen lasse, bist du ein Millionär für den. Der sagt, was, ihr habt frisches Wasser? Ohne Bakterien und Dreck drin. Und ihr dreht nur den Hahnen auf. Wir müssen 30 Kilometer mit Wassereimer laufen jeden Tag. Und dann wissen wir nicht mal, ob das Wasser sauber ist. Wir haben ständig Durchfall. Wie, du hast ein warmes Bett ohne Bettwanzen? Ohne Läuse? Wow. Wie, du kannst dauernd zum Friseur? Echt? Und du hast sogar noch ein bisschen Geld übrig? Du kannst öfters mal essen gehen? Du hast frische Wäsche jeden Tag? Wir haben unseren Lederlatz das ganze Jahr an. Versteht ihr, was ich sagen will? Wir erkennen nicht mehr, wie gut es uns geht. Wir sehen nur noch die Probleme. Und manche Probleme sind echt, die sind groß, die sind schlimm. Ich will das in keinster Weise schmälern. Aber manchmal ist es gut, sich auch mal zurückzubesinnen und sagen, Papa, danke für alles Gute in meinem Leben. Danke für sauberes Wasser. Danke für ein warmes Bett. Danke, dass ich mit warmem Wasser duschen kann. Danke, danke. Ich bin aufgewachsen im Haus. Wir hatten eins von Wasserboiler, der war so hoch. Ich weiß nicht, was da reinging. 50 Liter. Für 4 Personen. Ja, wenn der letzte Wascher Specht hat, hast du im Winter mit eiskaltem Wasser geduscht. Ich hatte keine Heizung in meinem Zimmer. Gab's nicht. Wir hatten einen Ölofen unten im Wohnzimmer, das war's. In meinem Zimmer war im Winter am Fenster 3-4 Zentimeter dickes Eis von dem, was ich ausgeatmet habe. Ich bin im Bett gelegen mit Atem wie im Freien. So bin ich aufgewachsen. Ich habe mir einen abgefroren. Ich bin jeden Morgen verschlafen mit der Schule, weil ich immer im Bett reingekuschelt war. Ich wollte auch gar nicht aufstehen. Wisst ihr, das sind Dinge, wenn ich dann heute, ich habe Heizung im Bad, im Wohnzimmer, ich kann überall warm haben, wenn ich will. Das ist Luxus. Luxus. Manche sind vielleicht anders aufgewachsen, die haben das immer gehabt, ich nicht. Ich habe öfters mit kaltem Wasser geduscht, das ist furchtbar. Ja, was dich nicht tötet, härtet dich ab, war der Spruch meiner Mutter. Und oft gab es immer dasselbe. Leberwurst, bei uns gab es immer Leberwurst. Ich habe jahrelang Leberwurstbrot gegessen, abends wie morgens, war egal. Immer dieselben Wurstdosen. Könnt ihr euch noch viel mehr erzählen. Ich habe die Schuhe getragen von meinen Cousins, die Hosen von meinen Cousins. Ich hatte ein rosa Bett von meiner Cousine, weil wo ich dann in der Pubertät war, gab es kein Geld für ein Bett. Ja, dann nimmst du das von der. Alle meine Kumpels haben mich ausgelacht. Boah, der schläft im rosa Bett. Wisst ihr, wie furchtbar das ist als Jugendlicher? Und mein Zimmer war eine ehemalige Küche, alles gekachelt mit so Plastikkacheln aus den 70ern. Das war eiskalt da drin. Noch so Brillblumen an der Wand. Kennt ihr noch von der Brillspüleflasche? Das war nicht so schön. Und wenn ich das mit heute vergleiche, dann muss ich doch sagen, lebe ich doch heute wie ein König. Da habe ich das hinter mir gelassen. Darf ich Danke sagen, wenn ich morgens aufstehe und Danke sagen, dass meine Kinder nicht so leben müssen? Ja? Ist das nicht gut? Noch ein Vers. Halleluja. Es steht ja schon in der Heiligen Schrift, wer kann die Gedanken des Herrn erkennen oder wer könnte gar Gottes Ratgeber sein? Nur wir haben den Geist Gottes. Nun, wir haben den Geist des Christus, dem Herrn empfangen und können seine Gedanken verstehen. Wow. Wisst ihr, welch ein Vorrecht es ist, Gottes Gedanken zu kennen? Zu wissen, wie er denkt, was er wirklich meint und was er wirklich mit deinem Leben vorhat, was er wirklich in dich investiert hat? Stimmt es? Wisst ihr, ich merke immer mehr, je älter ich werde, desto intensiver wird es. Durch alles Leid, wo ich durch bin, merke ich kann heute vielen Menschen dienen, weil ich durch viel Leid durch bin und dieses Leid mich heute nicht mehr greift. Ja? Wo ich merke, wow, ich werde immer ruhiger, immer gelassener, weil ich immer mehr verstehe, wer ich in Christus bin. Der Teufel wütet immer noch, das ist nicht die Frage. Aber ich gehe anders damit um. Ich lasse mir nicht mehr die Freude rauben, ich mache mich nicht mehr verrückt. Ich habe nicht mehr so schlaflose Nächte wie früher. Ich habe nicht mehr Angst- und Panikattacken wie früher. Amen. Ich herrsche über die Angst. Ich krieg sogar die Macht über die Höhenangst. Vor 4-5 Jahren waren wir am Schloss beten und ich kann da nicht runtergucken, weil ich Höhenangst habe. Das habe ich schon mein Leben lang. Dann kommt Malis und sagt, hast du Höhenangst? So ganz salopp. Malis liebt mich, ich sehe, die weiß. Sage ich, ja, merkt man das? Sag Malis, nimmst du unter deine Füße? Da bin ich da gestanden. Ja, ist klar. Und Malis ist jemand, die hört dann nicht auf. Sagt sie, ja, das ist Angst, du brauchst ja keine Angst mehr haben, kriegst unter deine Füße. Alter, habe ich gemerkt, wie meine Ohren anfangen zu glühen. Ich war kurz davor zu sagen, yo, ich sag's jetzt nicht. Ich habe mich 3 Tage aufgeregt. Und dann sagt eine ganz kleine Stimme zu mir in mein Ohr, was ist, wenn sie recht hat? Hallo, wer spricht denn da? Was ist, wenn sie recht hat? Und dann fing ich an, mich zu fragen, was ist, wenn sie recht hat? Nächsten Donnerstag wieder oben am Schloss. Malis fragt mich wieder, und ist noch da? Du denkst, nee, das ist schon, war gleich weg. Nee, aber ich habe mich dann nicht mehr aufgeregt oder provoziert gefühlt von Malis, sondern ich habe mich gefragt, was ist, wenn die recht hat? War parallel hat Gott mich gelehrt, wo die Angst wohnt, in der Seele. Und das ist hier im Bauchbereich. Und immer da ist man es reingefahren. Und meine Knie gingen weg, bin fast umgekippt. Und dann habe ich angefangen zu sagen, Seele, du hast ab jetzt keine Angst mehr und ich bin frei von Höhenangst. Dann bin ich vor an die Mauer, guck da runter. Denk, hä, das kann jetzt nicht sein. Hä? Nichts. Nichts. Denke ich, hä? So einfach kann es doch nicht sein. Doch genau so einfach ist es. Es ist alles nur eine Entscheidung entfernen. Wenn ich das euch hier predige, ist es nicht, weil mir langweilig ist, sondern weil ich das erlebe. Dann habe ich runtergeguckt, wow, krass. Dann habe ich es wieder ein paar Wochen vergessen, gehe wieder vor, wupp, mir fährt es wieder rein. Das ist jetzt ein Prozess über Jahre, könnt ihr mir folgen. Dann waren wir im August vor 2 Jahren in Kärnten, da gibt es so einen Pyramidenkugel über dem Wörthersee. Da sind wir hoch und ich oben raus und ich bin fast gestorben. Ich habe gemerkt, so der Boden schwankt. Vor, zurück, so, oh. Der Sammy hat sich kaputt gelacht. Papa, hast du Angst? Dann hat er ein Foto gehabt, dann ging er ganz vor ans Geländer und dann sagt er, Sammy, geh da vorne weg. Geh nicht davor. Sammy, wie ein Zeitlupe, so. Ja, und dann kamen da tausende Leute an mir vorbei und ich stand da mit Schweißpelle. Und alle haben gesehen, dass ich Angst habe. Haben sich alle köstlich amüsiert. Ja, ich dachte, Herr, die Arsch, die netten Menschen hier. Ja, keine Ahnung, wie es mir geht. Und dann, später sind wir nochmal hoch. Oder war es schon länger her, vor 5 Jahren? Und dann nochmal hoch, vor 2 Jahren oder so. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ja, ich glaube vor 2 Jahren. Und dann bin ich unten gestanden, habe ich gesagt, so, und ich fahre da jetzt hoch. Und ich fahre da jetzt bewusst hoch und ich werde keine Angst haben. Und dann bin ich hochgefahren, raus, bin die erste Weile an der Wand gestanden, aber nichts mehr schwankte. Die Leute, die da vorbei sind, ging alles. Dann habe ich gesagt, jetzt laufe ich vor ans Geländer. Bin ich vorgelaufen, langsam, aber es ging. Dann war ich so gestanden, habe ich runtergeguckt und dann ging's. Es ist immer eine Entscheidung, versteht ihr? Eine Entscheidung, ja, nicht in die Angst zu fallen. Ich herrsche im Leben an Christi statt. Ich kann auch die Angst mich weiterhin beherrschen lassen. Aber das ist für mich ein Prozess, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und jetzt, wo wir in Toronto waren, Samstagmorgen, wir frühstücken schön, der Bernd sitzt dabei, sagt der Bernd, hey, wir fahren den CN Tower hoch. Habe ich gesagt, muss das sein? Ja, ich will da unbedingt hoch. Sei ihr könnt hoch, ich trinke unten einen Kaffee. Es wäre aber schon schön, wenn du mitgehst. Ja, wäre schon schön. Es sind nur 530 Meter. 530 Meter, einen halben Kilometer. Na, ich sage, ja, weißt du, was kostet denn das? Sag, ja, googelt mal. Ja, $38 pro Person. Und na, ja, überlegt. Das ist ja schon viel Geld, habe ich gesagt, ne? Könnt man auch veressen. Ja, aber ich will da unbedingt hoch. Ja, ich lade euch ein. Sei nicht, nicht nötig, Ben. Da habe ich schon gesehen, er ist ganz enttäuscht. Und dann steigen wir in den Leihwagen und war noch so am Überlegen, fahren wir da jetzt hin oder nicht. Und auf einmal überkommt mich wieder wie so ein warmer Eimer. Ich kann das so schwer beschreiben. Und dann habe ich so überlegt, habe gesagt, weißt was, wir fahren jetzt da hoch. Ich sag, Bernd, wir fahren jetzt hoch. Die Entscheidung ist gefallen, wir fahren da jetzt hoch. Dann bin ich gefahren mit Freude durch Downtown Toronto hin, gleich einen Parkplatz schön gekriegt. Und dann sind wir raus und ich gucke das Ding hoch, denke, Alter, ist das hoch. Aber keine Angst, nichts. Könnt ihr euch das vorstellen? Und dann sind wir da hochgefahren und ich wusste, das Ding, der Fahrstuhl fährt außen hoch, das war mir noch too much. Ich habe dann so die Wand angeguckt, haben wieder alle gegrinst im Fahrstuhl, aber das ist mir egal. Ich mache das, was ich schaffe. Ich überfordere mich auch nicht. Und dann sind wir oben raus und das sind Glasscheiben, die sind so nach vorne gebeugt, dass du so vorgucken kannst. Das ist nicht hoch, ist nur 530 Meter. Na ja, oh, das ist ein Kaffee, da trinke ich jetzt einen Kaffee. Na ja, nee, jetzt bin ich hier. Na, jetzt gehe ich vor. Und dann bin ich vor, ganz vor, ganz vor, bis ganz vor und habe so runtergeguckt und habe mir, hey, da passiert gar nichts. Nichts! Alter, das war für mich ein innerlicher Sieg, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und dann bin ich sogar raus ins Freien und habe da noch rausgeguckt. Da ging der Wind, das hast du nicht lang ausgehalten. Aber ich habe gemerkt, wow, ich habe den Sieg. Und da konnte ich da rumlaufen und Filme drehen und Fotos machen und Gelddurchschau geguckt. Ich habe gedacht, ist das mein Thomas? Ich war frei. Aber wisst ihr, es fing an mit der Entscheidung im Auto, ich gehe da jetzt hoch. Und dann kannst du alles mit deinem Gott. Amen. Papa, ich danke dir für das Wort heute Morgen. Ich danke dir für jeden Zuhörer und auch für die, die das CD hören. Und ich danke dir, dass dieses Wort die Herzen verändert für immer, uns näher zu dir zieht, uns verändert. Papa, danke, dass unser Glauben nicht auf menschlicher Weisheit beruht oder auf menschlicher Weisheit gebaut ist, sondern allein auf dem Wort Gottes und auf dem, dass wir dich kennen und du kennst die Deinen. Danke, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, der uns in alle Wahrheit führt und leitet. Und mit ihm überwinden wir alles. Jede Angst, jede Furcht, jede jeden Angriff, Papa, jedes Problem, jede Sorge, jede Not ist alles besiegt in Christus Jesus. Und danke, dass wir in dir den Sieg haben. Danke, Herr, für Durchbrüche, für Veränderungen. Und danke, Herr, dass du uns liebst. Danke, dass wir erkennen, wie wichtig die Liebe ist. Papa, wir wollen die Weisheit haben und wir wollen Erbarmen haben, was aus der Liebe geboren ist. Papa, du gibst uns beides. Du gibst das Wollen und das Vollbringen. Und ich danke dir dafür in Jesu wunderbarem Namen. Amen. Hallelujah.